Ja gut, dann einen wunderschönen Samstagvormittag und willkommen bei meinem Vortrag zum Thema Secure Boot und Linux. Geht doch, gar nicht oder doch? Mein Name ist Harald Schwab, ich komme von der FH Joanneum, bin dort Lehrender im Bereich Software Engineering und Security, wobei jetzt, auch wenn das natürlich ein Security-Thema ist, kein Thema aus der Forschung oder Lehre direkt von mir ist, sondern einfach in erster Linie aus persönlichem Interesse beziehungsweise Need, wie das Ganze funktioniert, mir angeschaut und möchte es halt auch jetzt mit euch hier teilen. Was wollen wir uns heute konkret anschauen? Als erstes möchte ich kurz erklären, was ist Secure Boot überhaupt? Wie können wir Secure Boot und Linux miteinander verwenden? Also grundsätzlich ja, es funktioniert. Wie können wir Secure Boot mit eigenen Keys verwenden? Was diese Keys sind, zu denen kommen wir dann gleich. Dann auch noch erweitert das Ganze gleich um TPM2 und mit Lux, also mit einer verschlüsselten Partition. Und am Ende ist aber mögliche Fallstricke und ein Ausblick, wie das Ganze auch zukünftig weiter ausschauen kann. Als erstes einmal, wer kennt es nicht als vor allem Linux-User? Das Erste, was man macht, wenn man ein neues Gerät hat, ist einmal Secure Boot deaktivieren, weil ansonsten kann ich ja meine Linux-Partition bzw. meine Linux-Distribution gar nicht installieren. Vielleicht hat man sich schon darüber hinaus ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, hat sich vielleicht versucht, ein bisschen einzulesen, hat dann gemerkt, puh, so easy ist das gar nicht, lasse ich dann doch lieber weg oder dann vielleicht, so wie ich, ist mir hergegangen und ist durchs Tal der Tränen gegangen oder auch nicht. Also am Ende kann ich sagen, ist es gar nicht so schlimm, wie das dann einzusetzen ist oder aufzusetzen ist. Grundsätzlich einmal, was ist Secure Boot? Wenn wir einen Rechner haben, einen klassischen Rechner, wie ich hier mein Notebook oder der Stand-PC zu Hause, wie schaut dieser Boot-Prozess eigentlich aus? Wir drücken irgendwo auf einen Knopf und ein paar Sekunden später haben wir unseren User Space, können uns als User einloggen und drauf arbeiten, sind aber ein paar Schritte dazwischen. Ganz am Anfang, also nachdem wir quasi das System einschalten bzw. resetten, läuft das Ganze über die Firmware, klassisch BIOS oder heutzutage eben UEFI, was dann den Bootloader ladet, der wiederum den Kernel und über den Kernel dann unser User Space gestartet wird. Das natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich einmal irgendwas, um überhaupt unseren Bootloader starten zu können und klassisch das BIOS bzw. das UEFI bei heutigen Geräten. BIOS gibt es seit den 1980ern, quasi das IBM-PC. BIOS hat natürlich auch andere Personal Computer gegeben, die dann ihre eigene Firmware da gehabt haben, aber die IBM-PCs bzw. IBM-Klone dann halt mit einer entsprechenden BIOS-Variante. 1998, also knapp 20 Jahre später, ist dann Intel hergegangen und hat mit der Intel Boot Initiative gestartet, aus dem dann später EFI wurde. EFI steht für Extensible Firmware Interface und ist eben eine Alternative zum BIOS. EFI hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. 2005 ist dann das UEFI Forum gegründet worden, also Intel hat das Ganze einfach einer Organisation übergeben, die dann nicht nur mehr aus Intel allein bestanden hat. 2006 ist dann UEFI in der Version 2.0 herausgekommen, wo dann erste kryptografische Eigenschaften hinzugefügt worden sind, was dann der Grundstein quasi für Secure Boot ist. Zu der Zeit herum ist dann auch Apple auf EFI gewechselt, auf seinen Intel-basierten Macs. 2010 bzw. so 2010-2011 herum ist dann Secure Boot dazukommen und auch die ersten Consumer Mainboards, die dann wirklich mit UEFI ausgeliefert worden sind. Und 2012 hat dann Microsoft mit Windows 8 gestartet, Secure Boot zu verpflichten. dort damals noch mit am Legacy-Mode, aber spätestens jetzt mit Windows 11 kommt man um ein Secure-Boot-aktives System nicht herum, wenn man Windows starten möchte. Secure Boot läuft über sogenannte Chain of Trust. Das heißt, Secure Boot stellt im Grunde sicher, dass nur signierter Code gebootet wird. Dabei verifiziert halt jede Stufe einfach, dass die nächste Stufe passend signiert ist und bricht irgendwo Glied in dieser Kette, ist halt der Bootprozess unterbrochen. Das Ganze läuft oder basiert besser gesagt auf einer Public Key Infrastructure, die folgendermaßen aussieht, dass man einerseits den Plattform Key hat, der wird grundsätzlich dann vom OEM-Hersteller meistens bereitgestellt. Damit ist dann der Key Exchange Key signiert und auf den meisten Geräten, die man heutzutage einfach so kauft, ist das Ganze dann von Microsoft signiert. Also auch wenn man ein Gerät kauft, wo kein Windows vorinstalliert ist oder auch bei den vielen Geräten, den Handvoll Geräten, die es mit vorinstallierten Linux gibt, ist es meistens auch einfach dieser Windows-signierte Key. Mit diesem Key Exchange Key werden dann die eigentlichen Signaturen in der Signature Database signiert, mit denen dann beispielsweise eben Bootloader, Kernel etc. signiert werden. Neben dieser Signature Database gibt es aber auch Forbidden Signatures Database, also die DBX, und zu der werden wir heute auch noch kommen. Kurze Übersicht, was ist Secure Boot bzw. was ist Secure Boot nicht? Secure Boot ist einmal kein Schutz für ein laufendes System, es ist rein für den Bootprozess da. Es ist kein Ersatz für Festplattenverschlüsselung, aber es ist auch kein DRM-Mechanismus. Also nur weil es Microsoft sehr stark nutzt und weil es halt hier sehr stark mit dem in Verbindung gebracht wird, ist es jetzt nicht oder geht es dabei vorrangig nicht darum, dass man andere Betriebssysteme ausschließt. Es ist eben kein Windows-Feature, es ist ein UEFI-Feature. Am Ende des Tages ist es aber natürlich auch kein Allheilmittel, vor allem nicht gegen eine kompromittierte Firmware. Secure Boot bietet also im Endeffekt Schutz gegen manipulierte Bootloader bzw. Kernel. Der sogenannte Evil Mate Attack, habe ich dann gleich auch noch ein Beispiel, und ist die Basis für TPM-gestützte Schlüsselpolicy. Wie schaut das Ganze jetzt in Kombination mit Linux aus? Grundsätzlich könnte man sagen, ja, für was brauche ich das Ganze? Ich habe ja eh eine verschlüsselte Festplatte. Wenn wir jetzt aber von einer Full Disk Encryption sprechen, dann haben wir irgendwo auf der Festplatte zwar einen Part, den wir verschlüsselt haben, irgendwo Encrypted Lux, aber wir brauchen trotzdem den Bootloader, um das Ganze starten zu können, und der liegt dann halt auf einer separaten Bootpartition oder vielleicht auch auf einer separaten Festplatte und ist unverschlüsselt, weil ansonsten, wie soll das UEFI den verschlüsselten Teil hier entschlüsseln, um den Bootloader starten zu können. Also auch wenn wir von Full Disk Encryption sprechen, Full ist hier im Endeffekt dann nur der Teil der eigenen Daten oder zumindest der Systemdaten dann. Gibt hier dann den sogenannten SHIM-Ansatz, also SHIM ist Executable, das mittels Microsoft Keys signiert ist und dass man quasi zwischen UEFI und dann dem eigenen Bootloader dazwischen hängt, dass man sie eben nicht selbst um die Signierung dieses Teils kümmern muss beziehungsweise auch nicht kümmern kann, weil wir haben keine Microsoft Keys zur Verfügung. Das heißt, wir nutzen hier einfach weitere Ebene, die wir dazwischen schalten, die verifiziert dann, dass unser beziehungsweise Secure Boot verifiziert, dass SHIM passend signiert ist und SHIM wiederum verifiziert dann, dass unser Bootloader passend signiert ist. Wenn es dann weitergeht und man hat irgendwelche Custom-Module, beispielsweise im Kernel, kann man den mit Machine Owner Keys separat verschlüsseln, ist dann ja auch wieder ein Thema für sich, natürlich ein weiterer Komplexitätslevel, was bei dem Ganzen dazu kommt. Wie schaut der Distro-Support diesbezüglich aus? Die meisten der großen Distris, zumindest der Desktop, sind Shim-basiert, da läuft das Ganze out of the box. Also braucht man sich selbst nicht wirklich drum kümmern, kann man einfach nutzen. Das gemeinsame potenzielle Problem, ob man das jetzt als Problem ansehen möchte oder nicht, ist natürlich eben selbst zum Überlassen. Wir vertrauen damit transitiv halt Microsoft. Wie kann man es anders machen? Man verwendet einfach Custom Keys und hierzu dann beispielsweise die SBCTL, also die Secure Boot Control, mit dem man dann einfach die Keys selbst verwaltet auf seinem Gerät. Also grundsätzlich das potenzielle Unbehagen, wir haben halt indirekt Microsoft in unserem Boot-Prozess mit drinnen, was wie gesagt jetzt nicht per se was Schlechtes sein muss, aber vor allem wenn man sich auf die politischen Gegebenheiten aktuell sich so anschaut, vielleicht zum Problem sein könnte, da Microsoft amerikanisches Unternehmen ist. Dieser Shim-basierte Ansatz hat dann halt durch sein ja zusätzliche Binary auch natürlich seine eigene Angriffsfläche, wo es 2020 den sogenannten Boothole gegeben hat und wie schon gesagt, diese Mock-Passwörter sind eine eigene Komplexität für sich. Das heißt, die Alternative ist eigene Keys verwenden, Kashim, und damit volle Kontrolle über die Chain of Trust zu gewinnen. Kurz zum Boothole, wer sich das genauer anschauen möchte, findet dann eh auf den Slides auch den Link zum passenden Artikel CVE 2020-10713. Eben 2020 entdeckt, ist im Endeffekt Buffer Overflow in Group 2. Problem, was sich dadurch ergeben hat, da ja im Endeffekt Shim hier dazwischen geschalten war, habe ich halt potenziell einfach den Boot, den Group austauschen können, einfach eine ältere, aber passend signierte Version einspielen können, die dann eben für diesen Buffer-Overflow anfällig war und damit halt das ganze System umgehen. Was war die Lösung dafür? Die entsprechenden Keys über DBX, also über diese Datenbank der verbotenen Keys einfach auszuliefern, haben dann auch alle gemacht, hat aber 4 Monate dauert, gut 100 Personen und 18 Unternehmen waren darin involviert, um quasi diesen Bug zu fixen. Wie kann man das Ganze jetzt mit Custom Keys machen? Wir können verwenden eben die schon genannte SB Control, ist einfach Tooling, ist glaube ich in Go geschrieben, Open Source zu finden. Mit dem können wir einfach selbst ins UEFI eigene Keys eintragen. Über Secure Boot Control Status können wir ja den aktuellen Status abrufen. Create Keys erstellt einfach ein neues erstellt einfach passende neue Keys, die wir dann vorausgesetzt, das UEFI ist gerade im Setup-Mode enrollen können. Sollten wir aus welchem Grund auch immer Microsoft-Kompatibilität brauchen, beispielsweise Dual Boot am System, können wir auch noch Microsoft Keys beziehungsweise Signaturen besser gesagt mit einspielen, also die Keys von Microsoft haben wir natürlich nicht. Und dann können wir einfach mit Secure Boot Control entsprechend Kernel beziehungsweise Bootloader signieren und das war's dann am Ende im ersten Schritt auch einmal. Also wir brauchen natürlich Zugriff zum UEFI. Wie schaut der generelle Installationsprozess aus? Wir schalten einmal Secure Boot ab, installieren unser Linux, spülen Secure Boot Control rauf, erstellen passende Keys, mit denen wir dann auch gleich unseren Kernel, Bootloader etc. signieren. Rebooten das System, schalten das Ganze in Setup-Modus, um dann eben die eigenen Keys einspielen zu können, und ab dann sollte es hoffentlich funktionieren. Ja, wie schaut das aus? Jetzt wenig spektakulär. Secure Boot Status zeigt an, welche Vendor Keys sind installiert. Hier in dem Fall jetzt von dem Screenshot mit Microsoft kompatiblen Signaturen. Ansonsten steht hier, glaube ich, None mit dabei. Wir können damit auch grundsätzlich prüfen, ist Secure Boot überhaupt aktiv, ohne dass wir jetzt ins EFI-Menü wechseln, beziehungsweise im welchen Status ist es. Ist der Setup-Mode gerade aktiv oder nicht? Und können auch über Verify dann schauen, dass entsprechend alle nötigen Dateien passend signiert sind. Um jetzt nicht zig Dateien jedes Mal signieren zu müssen, bietet sich hier an UKI, also ein Unified Kernel Image zu verwenden, wo man dann halt in einem in einem EFI-Image im Grunde die VM Linux, init.rd etc. drinnen hat. Also quasi das minimale Binary, das wir brauchen, um dann am Ende des Tages unser System booten zu können. Das Ganze können wir mit passendem Tooling auch automatisch erstellen, beispielsweise mkinit, cpro oder mit Dracut. Habe ich das auf meinem System nicht vorliegend, muss ich den Prozess halt manuell gehen. Und mit Secure Boot Control signieren wir dann halt einfach dieses UKI-Binary. Ja. Wie schaut jetzt so ein entsprechender Use Case aus? Wir holen uns zusätzlich noch TPM2 mit rein, plus Secure Boot und eben einer Lux verschlüsselten Partition, um dann am Ende die potenzielle Evil Mate Attack erkennen zu können. Wie schaut hier das Szenario aus? Wir haben eben ein Notebook mit Lux-Verschlüsselung. Das ist kurz unbeaufsichtigt im Hotel, im Büro, auf dem Linux-Tagen, wo auch immer. Und ein Angreifer hat halt kurz physischen Zugriff auf das Ganze. Angreifer schafft es, den Bootloader, also beziehungsweise einen präparierten Bootloader einfach zu ersetzen, der erst einmal nichts extra macht, außer halt dann, wenn wir unser Lux-Passwort eingeben, beispielsweise das einfach über einen Keylogger mit aufnimmt und, keine Ahnung, am Ende raussendet oder was auch immer macht. Und hebelt, und damit hebeln wir dann halt den eigentlichen Schutz unserer Daten über die verschlüsselte Linux-Partition aus. Und um dem Herr zu werden, holen wir halt zusätzlich noch zu Secure Boot und zu Lux dann einfach TPM in das Ganze mit rein. TPM, wenn ihr es nicht kennt, ist im Endeffekt einfach ein eigener Hardware-Chip auf dem Gerät für kryptografische Dinge. Eben Microsoft setzt den unter anderem auch ein, beziehungsweise mittlerweile auch voraus bei Windows 11. TPM als Trusted Platform Modul hat sogenannte PCR-Register, die einfach im Bootprozess geprüft werden. Also in diesen PCR-Registern stehen einfach irgendwelche Hash-Werte drinnen, und bei jedem Bootvorgang überprüft das TPM-Modul, passen die noch? Also sind da die passenden Werte drin gesetzt, und wenn nicht, verweigert TPM halt einfach die Freigabe des Keys, also des Keys für die verschlüsselte Linux-Partition, damit wir uns eben ersparen können, manuell das Passwort jetzt mal eingeben zu müssen, hinterlegen wir quasi ein Secret einfach im TPM-Modul. Register gibt es eine Menge. Was jetzt für unser Szenario interessant ist, ist potenziell das PCR0 also die UEFI-Firmware selber, sprich wurde ein Update der UEFI-Firmware gemacht, mehr aber eben der Secure Boot State, der was im PCR 7 drin steht und idealerweise auch PCR 11, also quasi der Status vom signierten Kernel-Image. Wie können wir das Ganze umsetzen? Wir verwenden dafür zum Beispiel Systemd Crypt Enroll, was auch wieder viele oder halt eine Handvoll Einzelschritten einfach kombiniert. Mit Systemd Crypt Enroll können wir eben entsprechend für unser Lux gesicherte Partition eine Slots fürs TPM beschreiben, wo wir dann zum Beispiel mit angehen, welche PCRs sollen beim Boot geprüft werden. Ist der Systemzustand korrekt, gibt eben TPM quasi den Schlüssel für die Entschlüsselung des verschlüsselten oder der verschlüsselten Partition frei und das Ganze bootet durch, ohne dass wir manuell ein Passwort eingeben müssen, was bequem auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite aber auch gut ist, wenn man gerade irgendwo öffentlich unterwegs ist, im Zugfahrt oder so, wo einem ja auch jemand potenziell über die Schultern schauen kann. Nichtsdestotrotz, TPM selbst kann ich auch mit einem PIN versehen, also dass ich extra noch zur Freigabe auch einen PIN eingeben muss, wenn ich hier quasi einen zusätzlichen Sicherheitsschritt dabei haben möchte. Was passiert jetzt aber beim Kernel-Update? Wir haben einen neuen Kernel, erstellen einen neuen YuKey, damit ändert sich der Wert im PCR11 und TPM verweigert einfach. Können wir recht einfach im Grunde lösen, indem wir sogenannte Post-Install-Hooks verwenden und hier quasi konfigurieren, dass, wenn ein neuer Kernel gebaut wird, hinterher quasi einfach das Ganze automatisch neu signiert wird. Wenn wir Secure Boot Control einsetzen, hängt der normalerweise automatisch an entsprechenden Hook mit rein. Richtung TPM und PCRs empfiehlt sich dann zum Beispiel auch noch sowas wie PCR-Policies zu verwenden, womit das Ganze dann auch noch spurbequemer einfach in der Ausführung wird. Natürlich das initiale Setup erst einmal dafür einen Schritt komplexer. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich das Ganze jetzt mittels, also ich habe meine verschlüsselte Linux-Partition, habe meinen Secure Boot signierten Bootloader und lasse das Ganze über TPM entschlüsseln, nichtsdestotrotz unbedingt noch ein Passwort bzw. ein Recovery-Slot im Lux hinterlegen, weil wenn aus welchem Grund auch immer irgendwas beispielsweise beim Neusignieren oder so schief geht, sperrt man sich halt sonst komplett aus dem System raus. Sollte jetzt hier zum Beispiel bei der Neusignierung das Ganze nicht funktioniert haben, TPM verweigert, dann poppt normalerweise automatisch der Passwortprompt auf und man kann halt so sein System freigeben. Oder eben nicht, weil man vielleicht die Befürchtung hat, es hat irgendjemand vielleicht irgendwas manipuliert am Gerät. Kann dem aber dann auch aktiv nachgehen. Ja, was sind so mögliche Fallstricke? Ich mache ein Firmware-Update, also ein klassisches BIOS, beziehungsweise in dem halt UEFI-Update. Damit ändert sich PCR0, damit ist kein automatischer Boot mehr möglich, wenn ich eben bei TPM gesagt habe, bitte auch PCR0 mitprüfen. Üblicherweise ist so ein Firmware-Update nichts, was automatisch oder ohne mein Wissen passiert, also meistens mache ich es ja eh selbst. Von dem her kann ich dann natürlich auch entsprechend reagieren, dass ich das Register anpasse. Falscher PCR-Mix, also ich bin zu restriktiv, hängen gleich alle Register mit rein, manche Register ändern sich auch bei einem Reboot automatisch. hilft mir das Ganze natürlich nichts, wenn ich dann trotzdem jetzt mal wieder mein Passwort eingeben muss, beziehungsweise wenn ich das Ganze zu locker mache, nachher ist der Schutz am Ende des Tages vielleicht auch sinnlos. Wenn ich keinen Recovery-Plan habe, sperre ich mich halt im schlimmsten Fall wirklich komplett raus. Also noch einmal, auch hier als goldene Regel immer Lux-Passwort-Slot behalten. Hardware-Inkompatibilität, also wenn ich ja einigermaßen aktuelles Gerät habe, was mit UEFI ausgeliefert wird, was normalerweise die meisten Consumer-Geräte zumindest so sind. Also bei Hardware-Inkompatibilität kann ich das Ganze halt natürlich nicht nutzen. Wenn die entsprechende Firmware das nicht unterstützt, ich habe vielleicht ein älteres Gerät, kann ja auch problemlos noch 10, 15, 20 Jahre alte Notebooks potenziell mit Linux betreiben, dann kann ich halt den Weg in dem Fall nicht gehen. Secure Boot ist natürlich nicht automatisch alles gelöst, also was können wir damit nicht abdecken? Entsprechender UEFI Rootkit bzw. kompromittierte Firmware hilft uns UEFI bzw. hilft uns Secure Boot auch nichts, weil das Ganze ist eben eine Stufe unter Secure Boot angesiedelt. Hat jemand physischen Zugang zum Gerät und schafft es, den Setup-Mode zum Aktivieren, kann die Person entsprechend auch eigene Keys einspielen. Das heißt, idealerweise natürlich das UEFI-Menü mit einem Passwort schützen. Boothole zeigt, dass natürlich ja, es immer wieder auch unerwartete Probleme geben kann. In dem Fall ist es zwar lösbar gewesen, aber hat sich halt lange hingezogen und diese offiziellen DBX-Updates beispielsweise kommen halt auch von Microsoft und ja, nicht immer unbedingt zeitnah. Also Secure Boot Control beispielsweise, soweit ich das zumindest mich eingelesen habe, schreibt jetzt von Haus aus nichts in die DBX rein. Secure Boot ist also eine zusätzliche Schicht, um unser System abzusichern, ist aber jetzt natürlich nicht der einzige Teilnehmer in dem Ganzen. Also Secure Boot und Linux geht doch gar nicht. Im Grunde ja, es geht. Entweder eben mit Shim oder alternativ mit Secure Boot Control, wo ich das Ganze einfach wirklich mit Custom Keys voll in meiner Hand habe. UKE mit TPM und Lux ist wirklich sehr guter Schutz. Natürlich 100%igen Schutz wird es nie geben, aber zumindest so aktuell wahrscheinlich einer der bestmöglichen Absicherungen fürs eigene Gerät. Der Support bei den Distributionen wächst und Arch bzw. Gentoo Wiki hilft bei solchen Dingen recht gerne. Wann geht es dann doch nicht? Wie schon gesagt, bei Legacy-Hardware ohne eine passende UEFI-Implementierung oder vielleicht eben mit einer entsprechenden UEFI-Version, die das Ganze nicht unterstützt. Immer einen Recovery-Plan im Hinterkopf haben. Gegen Firmware-Bugs sind wir natürlich machtlos und ja, kompromittierte Firmware im Grunde wie auch Firmware-Bugs. Also da haben wir als User leider eh nicht wirklich viele Möglichkeiten, außer selbst UEFI-Firmware schreiben. Keine Ahnung, denke mal, wird wahrscheinlich nicht so easy sein. Kurzer Ausblick noch, Unified Kernel Image Adaption wächst, eben vor allem in Kombination mit Systemd, Dracut und beziehungsweise MKInit CPIO zum Bauen von dem Ganzen. Systemd Boot und System Boot Control in Kombination funktioniert super, aber alternativ zu Systemd Boot funktioniert es auch mit Group 2 beispielsweise. Confidential Computing baut im Endeffekt auf ähnliche Konzepte auf, also auch in Richtung TPM und so weiter. Und ja, Linux Vendor Firmware Services entwickeln sich auch weiter, dass man so Dinge wie Firmware Updates dann auch aus dem User Space heraus machen kann, wie man es auch schon lange ja aus der Windows Welt kann oder potenziell kennt und dann nicht extra irgendwie in einer EFI-Shell reinwechseln muss und mit viel Bauchweh extra noch vielleicht noch zweite Stromversorgung irgendwo hat, dass das ganze System ja nicht während ein EFI-Update bricht. Zu vereinfachen, um eben Firmware-Bugs schneller beheben zu können, etc. Gut, und damit wäre ich auch am Ende meines Vortrags und stehe für Fragen zur Verfügung.
Danke für den Vortrag. Wir haben zwei Funkmikros im Saal. Bitte einfach die Hand heben, dann kriegt sie das Mikro. Ich sehe da einen.
Du hast auf der Folie gesagt, dass die DBX-Updates nur von Microsoft gemacht werden. Wenn jetzt auf ein reines Linux-System ist und so ein Boothole schon wieder auftreten würde, wie würde ich dann da das mit den DBX-Updates handhaben?
Ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, soweit ich das zumindest mir eingelesen habe, schaut es halt so aus, dass da ja der Key-Exchange-Key im Normalfall, wenn wir selber nicht unsere... wenn der Key-Exchange-Key jetzt nicht von uns stammt, sondern von Microsoft signiert ist, brauchen wir halt auch die entsprechenden Signaturen, die gesperrt sind von Microsoft am Ende des Tages. Das ist halt hier in dem Fall das Problem. Betrifft uns, wenn wir halt mit Shim beispielsweise arbeiten oder wenn es zu Shim vielleicht Alternativen gibt. Also halt mit irgendwo, wo Microsoft in der ganzen Kette involviert ist. Weil wir können... Wir könnten natürlich schon manuell vielleicht hergehen und wenn wir wissen, okay, genau diese Signatur ist kompromittiert, dass wir die selbst ausliefern, aber wie da der generelle Prozess aussieht oder aussehen kann, muss ich gestehen, weiß jetzt auch nicht. Im kleinen Setup möglich, im großen Setup wahrscheinlich einfach komplexer.
Danke für den Vortrag. Welchen Sinn hat denn Lux, wenn man es mit Systemd und Scriptcontroller oder wie das heißt, umgehen kann? Ist das dann nur der Schutz, wenn die Festplatte ausgebaut wird noch? Oder unterwegs wird ja dann zwar niemand zuschauen können, wenn ich das Passwort eingebe, aber er kann ihn beliebig hochfahren, oder?
Genau, also wenn ich jetzt, also einerseits ist es eine potenzielle Bequemlichkeit, dass ich sage, ich hinterlege einfach das Secret in TPM und muss es selber nicht eingeben. Bringt aber dann natürlich einen weiteren potenziellen Angriffsvektor, dass halt, wenn mir jetzt jemand mein Gerät entwendet, er das einfach hochfahren kann und dann potenziell im User Space ist. Damit lockere ich natürlich die Security wieder dabei. Um das nicht zu umgehen, aber Spur zum Härten, gehe ich dann halt einfach her und gebe für DPM einen PIN ein, also im Endeffekt ein Passwort, um das DPM zu entschlüsseln. Hier muss man dann natürlich selbst entscheiden, was ist mir wichtiger, mehr Sicherheit oder ist mir ein bisschen Bequemlichkeit in dem ganzen Prozess wichtiger oder bin ich einfach bequemer?
Hi. Hallo. Hast du eine Empfehlung zu dem PCR-Mix? Also welche Register sollte ich unbedingt checken und welche?
Was laut zumindest Arch Wiki empfohlen ist, ist 7 und 11. 7 und 11, 7 prüft den Secure Boot State, also hat sich hier irgendwas verändert und 11 eben den das Unified Kernel Image. Teilweise wird PCR0 auch empfohlen, teilweise habe ich auch schon gelesen, es wird nicht empfohlen, eben wegen UEFI-Updates, wobei ich jetzt sage, oder wie ich schon gesagt habe, wenn ein UEFI-Update passiert, dann werde ich das hoffentlich wissen, also dass das nicht irgendwo automatisch passiert, von dem her, also ich habe aktuell auf meinem System 0, 7 und 11 aktiv. 2 wäre auch noch ein Option, was man mit reingeben kann, was zum Beispiel prüft, ob sich hardwareseitig eventuell was verändert hat, wobei wir da auch mit einem Kollegen schon draufgekommen sind. Das ist jetzt nicht generell auf alle Hardware-Komponenten. Laut Dokumentation sowas werden sie zum Beispiel die Grafikkarte verändert hätte. Also ich baue die Grafikkarte aus und eine neue ein. Netzwerkkarte oder so hat an den PCR-Registern aber nichts verändert, zumindest in einer virtualisierten Umgebung. Aber könnte man eben PCR2 mit reingeben, hat sich jetzt hardware-seitig vielleicht irgendwas verändert, hat irgendwer was raufgesteckt auf einen PCI-Slot oder so, was ich jetzt vielleicht nicht mitgekriegt habe. Ja.
Danke erstmal für den interessanten Vortrag. Ich hätte noch eine Frage zurückzugeben zum DPX. Die werden doch über UEFI-Updates ausgeliefert, oder? Oder werden die verteilt?
Wird wahrscheinlich der Prozess dann sein, weil über UEFI dann ja sicher wird ziemlich sicher der offizielle Weg sein und damit dann natürlich abhängig davon, ob Microsoft Update diesbezüglich gibt und damit ergibt sich dann auch die mögliche Wartezeit in Kombination mit Microsoft. Ja. Okay,
danke.
Gibt es noch Fragen, Kommentare, Wünsche? Ja.
Ich glaube, VirtualBox bietet so eine Art simuliertes TPM an. Ist das einfach nur, damit Windows 11 installiert werden kann oder hat das einen echten Sicherheitseffekt?
Hat so einen echten Sicherheitseffekt. Also mein Kollege bereitet gerade für eine Lehrveranstaltung diesbezüglich was vor und verwendet hier eben VirtualBox und probiert hier eben gerade herum. Es hat halt den Sicherheitseffekt, soweit man halt dieses virtualisierte System ansonsten abschotten kann. Also wenn ich jetzt keinen physischen Zugriff zu dem Ganzen habe, ja, aber im Grunde muss ich ja sowieso der Hostmaschine vertrauen. Von dem her gibt es sicher Szenarien, wo das vielleicht Sinn macht, aber ob man in solchen Szenarien dann VirtualBox einsetzt und nicht irgendeinen anderen Hypervisor, ist eh die Frage. Also Chemo bzw. KVM bietet auch die Möglichkeit an, entweder direkt das hardware-seitige, also direkt das Hardware-TPM-Modul durchzureichen, beziehungsweise halt auch TPM zu simulieren, damit man eben auch zumindest einmal Windows VM installieren kann oder sich mit dem Ganzen spielen kann, ohne dass man jetzt das auf einer physischen Hardware installieren muss.
Gibt es noch Fragen? Ja.
Sie haben das recht, hier entspricht TPM mehr oder weniger ein YubiKey?
Kann man als Alternative zu dem sehen, ja. Ist halt quasi in der Hardware verbaut, ist dann halt auf dieses Gerät auch beschränkt. Wenn ich jetzt einfach nur unter Anführungszeichen hergehe und die Festplatte in einem anderen Gerät einbaue, muss ich mir halt um die Neusignierung etc. dann kümmern. Aber kann aus dem Sinne das mit einem YubiKey vergleichen, gibt ja meines Wissens auch Ansätze, dass man den TPM für die Schlüsselablage in diversen Szenarien verwenden kann. Aber da bin ich jetzt persönlich nicht so tief drinnen, dass ich da jetzt irgendwelche Aussagen treffen möchte.
Gibt es noch Fragen? Okay, wenn nicht, dann danke fürs Kommen. Es geht hier um 11 Uhr weiter mit einem Vortrag zu Linkbridge. Danke.
Danke.